Hallo und herzlich willkommen zu Datenschutzpraxis, der Podcast. Mein Name ist Oliver Schoncheck, ich bin News Analyst. Heute bin ich live vor Ort auf der IDACON 2024 in München. Begleiten Sie mich und Sie bekommen spannende Einblicke in diese Datenschutzkonferenz und viele wichtige Tipps von den Referenten. Und schon geht's los. Wir sprechen jetzt hier mit Herrn Michael Will, Präsident des Bayerischen Landesamtes für Datenschutzaufsicht. Und Sie haben uns gerade hier auf der IDACON 2024 einen sehr spannenden Vortrag gegeben. Blick auf das Datenschutzjahr 2024. Und allein das zeigt ja schon jetzt zu diesem Zeitpunkt, wie schwierig das ganze Unterfangen ist. Wir sind noch im laufenden Jahr, aber auch inhaltlich hat sich ja sehr, sehr viel getan. Es tut sich sehr viel. Und ich möchte an der Stelle nur einige Punkte herausgreifen, Herr Will. Und zwar BDSG-Reform. Zum einen hätte ich da gerne von Ihnen nochmal gehört, was tut sich so im Bereich Datenschutzrecht? Was haben wir da zu erwarten? Was sind da Planungen? Und dann natürlich das große Thema KI und Datenschutz. Vielleicht können Sie uns da kurz etwas zu sagen.
Ja, ganz herzlichen Dank. Da werde ich zwischendurch mal Luft holen müssen. Also zunächst mal der Blick nach Brüssel. Was macht der EU-Gesetzgeber? Ist im Moment ein bisschen einfacher. Der hat im Grunde ja im Moment Pause. Alles konstituiert sich neu. Wir schauen aber auf eine Menge an Hausaufgaben. Wenn ich da auf das Dringlichste schaue, da lief jetzt im Oktober die Umsetzungsfrist aus, wäre da eigentlich eine NIS-2-Richtlinie umzusetzen, die einigen Unternehmen in Deutschland zusätzliche Meldepflichten bei Cybersicherheitsvorfällen auftragen. Das müsste der nationale Gesetzgeber machen. Wir wissen, es ist unterwegs, es ist im Bundestag, aber ganz die Ziellinie haben wir nicht erreicht. Viel trübsinniger werde ich, wenn ich auf das Bundesdatenschutzgesetz gucke. Ein Projekt des Koalitionsvertrages, an sich im letzten Jahr gut gestartet. Ein Thema, das uns immens interessiert als Datenschutzkonferenz, natürlich die Institutionalisierung, die im Grunde heißt bessere Handlungsbedingungen für Kooperation zwischen den Datenschutzaufsichtsbehörden der Länder und des Bundes. Eine Regelung, die für Unternehmen super interessant ist, nämlich eine Bündelung von Zuständigkeiten bei gemeinsamer Verantwortung. Und dann geht es noch um was für Verbraucherinnen und Verbraucher ganz Zentrales, nämlich Regelungen zum Scoring. 37a ist in diesem BDSG ja auch eingebettet. Das ist eine Regelung, die das Bundesverbraucherschutzministerium auf den Weg gebracht hat, nachdem der EuGH in seiner Schufa-Entscheidung ein paar neue Anforderungen gesetzt hat und uns gesagt hat, das, was heute im BDSG steht, funktioniert eigentlich so nicht. Also das heißt, da fehlt so eine ganze Ecke an Rechtssicherheit, gerade im immens relevanten Bereich der Kreditwirtschaft. Nicht gut. Trotzdem, Bundesgesetzgeber kommt gerade nicht, wie an vielen anderen Stellen auch, zu einem Konsens. Und deshalb warten wir darauf noch. Was wir gerade jetzt in diesen Tagen neu gesehen haben, ist eine Idee für ein, ich verspreche mich jetzt nicht, für ein Beschäftigtendatengesetz. Wer das Schutz hört, der wird es nicht finden. Das ist in dem Text nicht enthalten. Das ist allerdings etwas, wo ich sagen würde, muss man jetzt nicht gleich lesen. Es ist noch ein sehr unreifes Stadium, ein Referentenentwurf, der nur geleakt wurde, keine Verbändeanhörung. Und von daher schlummern da sicherlich ganz, ganz viele Fragen und ein paar auch kapitalere Probleme. Aber im Moment habe ich nicht den Eindruck, dass das noch in dieser Legislaturperiode, wie lang die dann auch immer ist, das Licht der Welt erblickt. Das ist also das, was wir im Moment so neben einigen anderen kleineren Projekten im Bundesrecht beobachten. Und dann eher praktisch eigentlich, jetzt in Kraft getreten, die KI-Verordnung. Was machen wir damit? Auch da hätte der Bundesgesetzgeber jetzt erstmal eine Weichenstellung zu erledigen, nämlich wer ist denn die nationale KI-Aufsichtsbehörde? Da gibt's sozusagen verschiedene Hüte im Ring. Wir als Aufsichtsbehörden haben da auch unseren Hut hineingeworfen, zusammen mit der Bundesbeauftragten für den Datenschutz. Glaube ich, ein immer noch cleveres Konzept. Wir würden eine Aufsicht aus einer Hand gewährleisten, denn in den meisten Fällen wird die Anwendung von KI auch bedeuten, da werden personenbezogene Daten verarbeitet. Das ist aber im Moment nicht das favorisierte Modell. Wir haben schon ganz lange aus dem Bundestag gehört, jetzt auch von großen Bundesressorts, die stellen sich die Bundesnetzagentur als Marktüberwachungsbehörde vor. Die hat zwar schon eine Expertise für Elektrogeräte und ein paar andere Dinge, wo sie Marktüberwachung betreibt. Bei KI, glaube ich, in einem riesigen Organigramm gerade ein Referat gesehen zu haben, das im Titel KI führt, aber das war's dann. Trotzdem meint die Bundesregierung, das ist die Behörde, die besser als die Datenschutzbehörden und andere für Innovation Förderung und gute Begleitung der Unternehmen unterwegs ist. Die sitzt übrigens in Bonn, also wird ein bisschen weiterer Weg, dann die Unternehmen zu begleiten. Mit dem Konzept werden wir uns auseinandersetzen müssen in den kommenden Monaten. Müsste irgendwo Mitte nächsten Jahres im Bundesgesetzblatt stehen, so will es die KI verordnen und so wollen es, glaube ich, auch unsere Unternehmen. Denn im Moment gibt es da ein neues Recht, für das es keine zuständige Behörde gibt, die man um Rat fragen kann in der Übergangsphase. Das ist ein ziemlich unguter Zustand, finde ich. Wir versuchen als Datenschutzbehörden im Moment für die Verantwortung, die wir haben, nämlich den Teil Verarbeitung personenbezogener Daten, ganz viele Hilfestellungen bereitzustellen und kleiner Spoiler, Ende des Jahres, Sie sagten, das Datenschutzjahr ist noch nicht zu Ende, wird es eine ganz grundlegende Stellungnahme des Europäischen Datenschutzausschusses zu zentralen Fragen geben.
Ja, und wenn man jetzt so, unsere Hörerschaft sind ja hauptsächlich betriebliche Datenschutzbeauftragte und die haben per se immer genug zu tun. Wenn man schaut, da ist so ein Zoo an Digitalgesetzen, sie haben auch noch NIS2 genannt und KI-Verordnung, dann könnte man ja aufatmen und sagen, ja Mensch, wenn Bundesnetzagentur vielleicht Marktaufsicht würde, dann ist das vielleicht doch nicht so mein Thema, soll ich mich rausziehen bei KI? Und jetzt haben sie schon gesagt, nein, zum einen gibt es Schnittmengen, es wird ja die Datenschutzgrundverordnung halt, es bleibt sozusagen unberührt. Sie gilt natürlich zusätzlich immer dann, wenn personenbezogene Daten verarbeitet werden, auch und gerade bei KI. Das ist ja etwas, wo man die Datenschutzfolgen sich auch anschauen muss. Das heißt, wenn wir jetzt auf 2025 blicken, Sie haben uns ja da so ein bisschen drauf eingestimmt, ist auch draußen so etwas vielleicht nebeliges Wetter. Ist das so, dass man sich als Datenschutzbeauftragter sagen sollte, wir ziehen uns jetzt so ein bisschen zurück, da stürmt es draußen ein bisschen vielleicht? Oder sollte man wirklich aktiv sagen, wir verteidigen unsere Position, wir gucken, was wir im Bereich KI zu tun haben und wir wissen, das kommt alles noch on top zu den bisherigen Aufgaben?
Ja. Das ist in der Tat im Moment eine Übergangsphase. Wir nehmen das ja in ganz vielen Bereichen wahr. Wir sind im Moment wirklich vor einigen Herausforderungen. Das war vor 2 Jahren vielleicht mit Corona fast noch punktueller. Jetzt scheint es auf einmal um alles zu gehen. Der Wirtschaft geht es nicht gut. Wir fragen uns, wie sind die staatlichen Rahmenbedingungen? Und dann kommt da auch noch die Digitalisierung. Für die Datenschutzbeauftragten wäre mein Rat, bitte bleiben Sie Ihrer Aufgabe treu. Sie haben die anvertraut bekommen. Sie haben eine wichtige Funktion für die Betroffenen, um ihnen bei der Ausübung ihrer Rechte zu helfen. Aber sie haben auch eine wichtige Funktion, ihre Verantwortlichen beratend an der Hand zu nehmen. Das bedeutet nicht, dass sie den sozusagen den Stift führen oder das Steuer übernehmen sollten. Sie kennen das Thema alle mit der Grenzziehung, die der EuGH vorgenommen hat. Bitte nicht über Mittel und Zwecke der Datenverarbeitung bestimmen, aber beraten sollen und müssen sie. Und an der Stelle wäre mein Anliegen, bitte jetzt nicht ruhig werden und sich zurückziehen, sondern weiterhin standhaft mit einer starken Stimme fest seine Aufgaben klar machen, was sind die Anforderungen des Datenschutzrechts und gemeinsam mit den Verantwortlichen an Lösungen arbeiten. Beim Thema KI bedeutet das gemeinsam arbeiten, dass natürlich der Datenschutzbeauftragte da nicht irgendwo links liegen gelassen wird. Was er aber nicht muss in meinem Verständnis ist, er muss nicht der sein, der sich um KI künftig kümmert. Denn das macht ein bisschen Probleme mit diesem, er darf nicht das Steuer übernehmen. Aber er sollte dabei sein, gut eingebunden werden und wie gesagt, mit einer großen, festen Stimme sich beteiligen und guten Rat geben.
Und wenn wir jetzt hier schauen auf die IDACON 2024, sehen wir auch großes Interesse. Also es ist ein gut gefüllter Raum. Vielleicht so, auch wenn es gerade jetzt erst begonnen hat, so Ihr Eindruck auch so von Resonanz, von Fragen, die gekommen sind, war es durchaus hohes Interesse und man merkt, man beschäftigt sich schon sehr intensiv mit diesen Fragestellungen, auch gerade mit den neuen Themen.
Ja. stelle ich absolut genauso fest, hohes Interesse und das freut mich, eine gewisse Unverdrossenheit. Es ist nicht einfach, es sind viele komplizierte Fragen auf dem Tisch. Wir gucken auch auf ganz, ganz viele Rechtsprechungen und Materialien der Aufsichtsbehörden und von anderen Stellen, die allesamt irgendwo so ein bisschen eingeordnet werden wollen. Aber ich nehme wahr, das Publikum stellt sich seinen Aufgaben und ich meine, was es ja hier auch kriegt, Gelegenheit, gemeinsam drüber zu reden und zweitens Referentinnen und Referenten, die so ein bisschen vielleicht Licht in die ein oder andere dunkle Ecke bringen.
Ja, ganz herzlichen Dank, Herr Will. Dankeschön. Gerne. Ja, wir sprechen jetzt mit David Rosenthal. Er ist von der Wirtschaftskanzlei Fischer in Zürich. Herr Rosenthal, Sie haben einen sehr interessanten Vortrag gehalten zu dem Thema, was Datenschützende seit langem beschäftigt. Wie kann ich eigentlich wissen, was mein Cloud-Provider im Bereich Datensicherheit macht? Da gibt es ja vertragliche Vereinbarungen und da steht irgendwas drin. Aber was haben Sie für Praxistipps? Sie haben einen Punkt in Ihrem Vortrag gesagt, da gibt es auch so Tricks oder sagen wir irgendwelche Formulierungen in Verträgen, auf die man achten sollte, um was können Sie uns da sagen?
Ja, also ich kann für die Leute, die jetzt vielleicht nicht Vertrag verhandeln können, aber trotzdem einen Eindruck haben wollen, sagen, schaut euch die Auditberichte an. Die SOC 2 Typ 2 Bericht oder etwas Ähnliches, das ist nicht eine ISO-Zertifizierung oder so, sondern das sind im Prinzip Berichte, die Dritte erstellen und sagen, was haben die alles an Sicherheitsmaßnahmen und sind die wirksam? Das ist normalerweise das Instrument, das kann man anschauen und da empfehle ich, wenn jemand das nicht versteht, was dort drin steht, was bei den meisten der Fall sein wird, die sollen sich einen Experten oder eine Expertin holen, die ihnen da mal einen Blick drauf wirft und sagt, das ist da der Eindruck und den bekommt man dann relativ schnell und hat dann so ein bisschen ein besseres Verständnis dazu.
Sie haben auch den Tipp gegeben, wenn man sagt, wir haben sozusagen nicht das Security-Know-how im Hause und nicht jeder hat, diese Analogie hatten Sie gebracht, hat sozusagen Leibärztin, Leibarzt, dann konsultiert man eben eine medizinische Fachkraft und haben auch gesagt, dass es gar nicht so teuer ist, also man sollte nicht an dem Security-Know-how sparen, dass man sich ins Haus holt, um solche Dinge hinterfragen zu können. Das hatte ich so mitgenommen.
Jetzt haben Sie völlig richtig mitgenommen und ich habe gesagt, das darf ich aus dieser Position vielleicht lieber in die Information Security, in Cyber Security investieren, als in die Anwälte und Anwältinnen.
Das ist sicherlich ein sehr guter Tipp. Und ein weiterer Punkt aus den vielen, die Sie gebracht haben, ein sehr spannender Vortrag, das Thema, was mache ich denn, wenn es im Ausland oder vom Ausland aus Zugriffe auf die Daten geben sollte? Typisches Stichwort, wo wir hier in Deutschland immer schnell daran denken, irgendwelche Nachrichtendienste wollen zugreifen, da muss man vorsichtig sein. Und dann haben Sie gesagt, zum einen, das ist jetzt kein US-typische Sache, sondern das gibt es woanders auch, dass das gemacht wird. Und zum anderen haben Sie aber auch spezielle Schutzmaßnahmen empfohlen. Was können Sie da uns vielleicht noch sagen?
Ja, wir haben in der Schweiz hier ausführliche Erfahrung, weil wir haben viele Branchen, viele Sektoren, in denen ich bestimmte Geheimhaltungspflichten habe. Das heißt, es geht über den Datenschutz hinaus. Datenschutz in Europa ist ja da nicht in dem Sinne das Problem. Aber was natürlich ein Problem sein kann, ist, dass ich nicht einer ausländischen Behörde den Zugriff geben darf. Und da gibt es Möglichkeiten, den Provider zu schützen, indem man ihn in eine Lage versetzt, solche Anforderungen von ausländischen Behörden zurückzupushen. Da muss man die konkreten Gesetze in diesem Ausland anschauen. Eine Maßnahme, die wirkt, ist zum Beispiel, dass das in einem anderen Land gespeichert ist, im eigenen Land, thematisiert in der Schweiz. Eine Maßnahme wäre beispielsweise auch, dass sie schauen, dass nicht im täglichen Geschäft Zugriffe darauf möglich sind. Die USA zum Beispiel sagt, ein Provider muss nur Daten herausgeben, wenn er die besitzt. Und das besitzen die US-Gesellschaften, zum Beispiel der Cloud-Provider, nicht. Oder wenn er diese kontrolliert. Und der Begriff des Kontrollieren verlangt nicht, dass sich der Provider reinhackt in das eigene System, obwohl er das nicht könnte oder Sicherheitsmaßnahmen umgeht, sondern muss im Tagesgeschäft normalerweise Zugang haben. Und das kann man sperren, da sind die Provider durchaus auch bereit, gewisse Einschränkungen zu machen, weil sie dann selbst den Behörden vor Ort sagen können, du wirst das nicht herausgeben nach meinem Recht. Und dazu haben wir eine Praxis entwickelt, dass man da alles machen muss und wie man das auch beurteilen kann.
Vielleicht noch als letzten Tipp sozusagen von Ihrer Seite. Sie haben gesagt, man hat ja immer das Gefühl mit den Cloud-Providern, ja, aber die werden mit mir doch gar nicht sprechen, ich kann doch da gar nicht verhandeln. Und da haben Sie gesagt, tut euch zusammen. Vielleicht könnten Sie da noch, also dass man nicht nur vielleicht das einzelne Unternehmen anspricht, sondern vielleicht auch, man könnte ja auch sich vorstellen, dass ein Branchenverband oder irgendeine Gruppierung sagt, gemeinsam sprechen wir mal mit den Cloud-Providern, weil dann ist man da auch nochmal ein anderer Vertragsverhandlungspartner.
Ja, natürlich alles immer unter Vorbehalt der kartellrechtlichen Fragen muss man sich immer überlegen, gibt es Möglichkeiten, dass man sich auf gewisse Standards einigt, die dann nachher auch den Providern helfen, weil sie dann nicht ständig dieselbe Diskussion haben. Und das haben wir in der Schweiz gemacht und haben dort auch gewisse Standards entwickelt, die mit den großen Provider funktionieren. Aber man muss sich natürlich schon im Bewusstsein sein, das tue sie natürlich nur, wenn das für sie auch einen Eintritt in den Markt ermöglicht oder in gewisse, zum Beispiel regulierte Branchen. Da haben sie selbst ein Interesse. Und wenn sie dann immer hören, nein, geht nicht oder die Leute sind unsicher, kann ich das wirklich machen, kann es eben auch den Provider helfen zu sagen, wir haben mit verschiedenen gewisse Standards ausgearbeitet, die dann nachher alle einsetzen und so dann in dem Sinne ein bisschen ein Gleichgewicht ist. Also muss ich irgendwie schauen, wie kann ich auch quasi das Interesse der Provider nutzen, in den Markt hineinzukommen und die Standardisierung. Zu der sind sie normalerweise bereit, weil, das wissen viele Leute nicht, in den allermeisten Fällen, wenn sie etwas für die Großen können, dann können sie es, tun sie es auch für die Kleinen, weil sie sind ja intern auch standardisiert. Das heißt, ich kann als kleines Unternehmen schlussendlich profitieren, auch wenn ich natürlich nichts am Vertrag mehr ändern kann. Das ist natürlich unrealistisch, dass jetzt irgendein kleines Unternehmen kommt und sagt, ich möchte jetzt darüber verhandeln. Da sage ich, take it or leave it. Aber so zusammen auf einer anderen Ebene kann man Dinge erreichen.
Ja, ganz herzlichen Dank, Herr Rosenthal. Und das war ein Beispiel, wie spannend hier die Vorträge auf der IDACON 2024 sind. Hier das Beispiel Datensicherheit von Dienstleistern. Darauf sollten Sie in Vertragsverhandlungen achten. Herzlichen Dank nochmals.
Vielen Dank.
Jetzt sprechen wir mit Herrn Kai Zenner, Head of Office and Digital Policy Advisor am Europäischen Parlament in Brüssel. Ja, Sie haben uns eben gerade ein sehr interessantes Status-Update gegeben zum AI-Act und diese KI-Verordnung beschäftigt ja die Datenschutzbeauftragten sehr stark, ja. Auch gerade hier in Deutschland. Deshalb hat man ja gesehen, es gab viele Rückfragen. Ja. Sie hat noch jetzt noch einigen, auch nach dem Vortrag, und jetzt bin ich auch noch da. Vielleicht können Sie uns ganz kurz für die, die nicht hier vor Ort sein können, ja, sagen, wie ist denn so Ihr Eindruck, wie gut ist das denn geglückt? Ja. Diese KI-Regulierung.
Ja, es ist wirklich, wir haben sehr gemischte Gefühle, mein Chef und ich. Wir sehen durchaus im AI-Act das Bemühen, aus vielen Fehlern der Vergangenheit zu lernen. Wir haben es geschafft, ein sehr dynamisches Gesetz zu entwerfen und jetzt auch zu verabschieden, wo viele Stakeholder, also Experten von außen, involviert sein werden. Und den AI-Act zusammen mit der Kommission immer wieder an neue technische Entwicklungen anpassen werden. Das ist zunächst sehr gut. Es ist auch international, denke ich mal, sozusagen in Line mit bestehenden Konzepten, mit bestehenden Verträgen und Abkommen auch, mit unseren Partnern. Und ja, auch ansonsten hat man sich viel Gedanken gemacht, wie das Ganze KI-Ecosystem funktioniert, wie verschiedene Akteure zusammenarbeiten müssen, wenn es um Compliance geht, etc. pp. Das ist alles gut. Wo der Schuh drückt, um es einfach zu sagen, ist in der Tat, dass es sehr viel Rechtsunsicherheit geben wird, weil viele Begriffe dann doch gerade geblieben sind. Governance unklar ist, ist also unklar, wie, in welche Aufsichtsbehörden aktiv werden. Es ist unklar, wie der AI-Act mit anderen bestehenden Gesetzen, wie der DSGVO zusammenwirkt, etc. pp. Und diese Rechtsunsicherheit wird uns wahrscheinlich ein paar Jahre beschäftigen. Und so könnten sich die Vorteile vom AI-Act vielleicht in 5 Jahren herauskristallisieren. Bis dahin ist aber noch eine Menge Arbeit zu tun.
Haben Sie für unsere DSBs, das ist ja unsere Haupthörerschaft, ja, vielleicht ein Tipp. Sie beschäftigen sich ja nun, haben das alles aktiv begleitet, ja, damit sehr intensiv mit dem AI-Act, haben uns dargestellt, wie komplex das alles ist und dass da auch, Sie sprachen eben von Rechtsunsicherheit, wenn ich jetzt DSB in einem Unternehmen bin, ja, und man sagt jetzt, sag mal, was müssen wir denn beachten? Wie kann man sich dann Überblick verschaffen oder was sollte man denn vielleicht am besten empfehlen? Was ja, kann Sie sagen?
Ja, spannende Frage. Ich glaube, es gibt schon jetzt viele Verbände und Organisationen, auch Universitäten, die sehr gute Überblicke gemacht haben. Also um so einen ersten Eindruck zu bekommen, glaube ich, reicht schon ein einfaches Googlen nach FAQs und so weiter, weil die sind schon recht hochwertig, auch was man bei LinkedIn sieht. Aber dann führt, glaube ich, nichts daran vorbei, dass man sich ausführlich mal mit dem Gesetz auseinandersetzt. Gerade als Datenschutzbeauftragter auch vergleicht mit der DSGVO, sich dann tatsächlich nochmal ja, vielleicht auch schon die ersten Kommentare mal anschaut, die aus der Rechtswissenschaft dazu gekommen ist. Und danach muss man sich, glaube ich, wirklich prioritär um bestimmte Punkte kümmern, die für die eigene Organisation oder die das eigene Unternehmen besonders wichtig sind. Zum Beispiel jetzt, nicht jedes Unternehmen wird mehr als ein, zwei Hochrisikofälle wirklich ja aktiv mit Produkten und mit Dienstleistungen befüllen. Und dementsprechend lohnt es sich dann überhaupt nicht, die anderen anzuschauen, sondern sich wirklich nur auf die zu konzentrieren. Oder nicht jedes Unternehmen wird ein Entwicklungsprozess sein. Manche werden es ja auch nutzen. Sprich, dann ist eigentlich nur ein Artikel im AI besonders relevant, beziehungsweise noch Artikel, durch die es dazu führen könnte, dass man von einem Nutzer doch zu einem Entwickler wird, etc. Also sprich, es gibt nicht die allumfassende geltende Antwort darauf. Leider muss sich jeder wirklich Zeit nehmen und ganz genau anschauen, was ist für mich relevant. Und dann als zweiter Schritt tatsächlich auch die ganzen anderen Digitalgesetze anschauen, weil der AI Act steht mit denen in einem sehr unklaren Verhältnis. Also ja, leider kommt eine Menge Arbeit auf viele Personen zu.
Ja, ganz herzlichen Dank, Herr Zenner, für Ihre Tipps auch noch im Nachgang zu Ihrem Vortrag. Und wir sind sehr gespannt auf die Weiterentwicklung in Datenschutzpraxis, wird auch darüber weiterhin berichten. Dankeschön. Ich spreche jetzt mit Herrn Dr. Ralf Kollmann und wir hatten eben das Vergnügen, Sie hier auf der IDECON 2024 zu hören zum Thema KI. Einerseits Prüfungsmöglichkeiten, notwendige Schutzmaßnahmen, Einordnung auch in Verbindung mit dem, Regulierungstsunami, der auf uns einströmt, die verschiedenen Digitalisierungsgesetze. Und wenn wir jetzt unter der Hörerschaft DSBs haben, die sagen, ja, wir haben schon Datenschutzmanagementsystem und wir haben auch schon einiges im Bereich IT-Sicherheit und jetzt plötzlich kommt KI. Sei es, das Unternehmen hat sich dazu entschieden, sei es, man stellt plötzlich fest, die Mitarbeitenden haben es mitgebracht, so bring your own KI ist ja auch ein Trend. Wo sollte man denn vielleicht besonders drauf achten? Was wären Maßnahmen, die man vielleicht zuerst mal in den Blick nehmen sollte, um auch KI mit abzubilden?
Ja, also zunächst erstmal muss man natürlich betrachten, dass man es in jedem Unternehmen individuell sich anschauen muss. Das ist ganz klar, das vorweg noch. Gibt es so aus meiner Erfahrung zwei Punkte, die sich für fast jedes Unternehmen eignen, dass man mal drauf schaut, ob man da gut aufgestellt ist. Das sind einmal die eigenen Richtlinien für die Mitarbeiter, Security Policy, Datenschutzrichtlinie, in denen man mal schaut, habe ich hier bereits was zum Thema KI speziell geregelt. Der Grundgedanke dabei ist auch bekannt unter dem Stichwort Schatten-IT. Mitarbeiter kommen vielleicht auf die Idee, dass sie Systeme einsetzen, ohne das mit dem Unternehmen abzustimmen. Und die Risiken, die mit KI da bestehen können, können noch vielfältiger und größer sein. Also sollte man den Mitarbeitern da auch so ein bisschen Sicherheit geben, Leitplanken, aber eben auch durchaus Verbote prüfen, was soll eigentlich in meinem Unternehmen zulässig sein und was nicht und unter welchen Maßgaben darf ich es einsetzen. Das ist der erste Punkt. Und der zweite Punkt wäre dann eher so auf der Management-Ebene, Abteilungsleitung, gerade IT. Wer ist eigentlich befugt, neue Systeme zu kaufen, Geld auszugeben? Und da haben wir schon als Datenschutzbeauftragte immer das Thema, wie soll ich Privacy by Design umsetzen, wenn ich nicht weiß, dass ein neues System kommt. Und genau diese Frage kann man überlegen, ob man die nochmal nachschärft, auch im Hinblick auf Informationssicherheit im Allgemeinen und eben insbesondere auch für KI-Systeme. Und dass man eben auch den Mitarbeitern da so eine gewisse Sensibilisierung schafft, wenn sie sowas kaufen. Ich persönlich denke, in manchen, gerade größeren Unternehmen, macht ein gewisser Freigabeprozess da auch Sinn.
Und Sie hatten uns ja eingangs bei Ihrem Vortrag auch so schön erzählt, man sollte ja auch nicht KI auf Teufel komm raus sozusagen einsetzen wollen. Also es gibt Fälle, dass Unternehmen sagen, ja, wir wollen ein neues CRM-System, wissen nicht genau, was können soll. Auf jeden Fall KI muss drin sein. Also man muss sich auch immer fragen, was will ich denn eigentlich damit? Aber wir hatten auch eine Frage, das noch hier in den Raum gestellt nochmal. Wenn ich jetzt ein System habe, wovon ich meine, da ist keine KI drinne, habe das mal geprüft und macht es dann Sinn, später nochmal zu schauen, zum Beispiel wie bei einer App nach so einem größeren Update, dass man sagt, was ist jetzt damit los?
Ja, also da haben wir eine Anforderung, die nicht nur im Datenschutz, sondern auch bei der Informationssicherheit oder bei jedem Managementsystem, was ich in meinem Unternehmen aufbaue, eigentlich ähnlich ist. Nämlich ich habe einen wiederkehrenden Prüfungszyklus. Ich muss immer wieder hinterfragen, ist das, was ich da aufgebaut habe an Schutzmaßnahmen, an Sicherheit, an Datenschutz noch aktuell, Stand der Technik eingehalten, Umgebungsbedingungen, neue Gesetze, Gefahren, Vektoren sind alle berücksichtigt. Und dazu gehört natürlich auch, dass ein vor Jahren eingeführtes IT-System vielleicht jetzt 2024, 2025 plötzlich KI beinhaltet. Und deswegen sehe ich das schon so, dass man auch da regelmäßig mal prüfen sollte, ob das immer noch, was man aufgenommen hat, alles so stimmt und ob man vielleicht neue Faktoren hat, Dinge, die man neu berücksichtigen muss.
Und zum Schluss noch gefragt, was ja immer so heißt, KI, Blackbox, kann ich doch gar nicht prüfen, ist intransparent. Sie haben aber darüber gesprochen, dass bestimmte Prüfungsmöglichkeiten gibt.
Ja, gut, also das ist tatsächlich, mal offen gesagt, natürlich nicht ganz so einfach. Es gibt viele Dinge, die kann ich prüfen. Ich kann Datenschutz prüfen, ich kann Informationssicherheit nach vielfältigen Normen prüfen. Es gibt vom IDW, also Institut der Wirtschaftsprüfer, eine Prüfungsnorm. Es gibt vom BSI, Bundesamt für Sicherheit in der Informationstechnik, eine Prüfungsnorm für KI-Systeme, zum Beispiel im Cloud-Kontext. Das kann man also tun und an vielen Stellen auch Sicherheit gewinnen. Ob das für jedes einzelne KI-System funktioniert, das muss man natürlich im Einzelfall anschauen, weil es gibt natürlich bestimmte Dinge im Hinblick auf Nachvollziehbarkeit von KI-Ergebnissen. Das ist Gegenstand der Forschung und das wird nicht in jedem Fall funktionieren. Aber die Umgebungsbedingungen des Einsatzes, Sicherheit, Härtung von Systemen, Datenschutz, das kann ich sehr wohl prüfen. Das kann mir natürlich dann einen unabhängigen Blick nochmal darauf verschaffen, dass ich mich hier vielleicht nicht nur gesetzeskonform bewege, sondern eben auch mögliche Gefahren von meinem Unternehmen abwägen kann.
Also, dass man sein Instrumentarium, was man aus Datenschutz und IT-Sicherheit hat, nicht jetzt zur Seite legt, sondern auch anwendet auf KI-Systeme und da eben schaut, dass man ergänzt um weitere Prüfungsmaßnahmen schaut, das ist ein KI-System sicher, ist es gehärtet, wie geht es mit Daten um? Ja. Also viele Fragen, die eigentlich schon bekannt sind, müssen wiedergestellt werden und neue kommen halt dazu.
Das ist der entscheidende Punkt. Also viele Fragen, die bekannt sind aus Datenschutz und Informationssicherheit, treffen auch auf KI-Systeme zu. Klar, das ist in den allermeisten Fällen eine Kombination von Software und Hardware. Aber es kommen eben auch tatsächlich neue hinzu, wenn ich Modelle, also insbesondere wenn ich selber Modelle entwickle. Mhm. Aber auch wenn ich sie betreibe, kommen neue Fragestellungen hinzu. Reicht zum Beispiel ein Berechtigungskonzept alleine aus, wenn ich die Daten meines Unternehmens einer KI zur Verfügung stelle, oder brauche ich mehr Maßnahmen, um das zu schützen? Und das muss man dann eben im Einzelfall on top noch ergänzen für das Datenschutz und das Informationssicherheitsmanagement.
Ja, herzlichen Dank, Herr Dr. Koltmann. Ja, ich spreche jetzt mit dem Herrn Dr. Selk, der in dem Forum 2 über die Rolle des Datenschutzbeauftragten auch gesprochen hat, hinsichtlich Interessenkonflikt zum Beispiel. Das ist ja etwas, was unsere Hörerschaft besonders interessiert, immer dann, wenn man sagt, ja, welche Rolle habe ich, welche Aufgaben habe ich, wo muss ich aufpassen, wo sind vielleicht Tretminen, welche zusätzlichen Aufgaben sollte ich möglichst nicht übernehmen. Was haben Sie denn da an aktuellen Informationen für uns, kurz sozusagen aus dem Vortrag heraus? Wo gibt es denn weiterhin Probleme mit Interessenskonflikten? Ist es immer noch so, zum Beispiel, man sollte nicht IT-Sicherheitsbeauftragte und Datenschutzbeauftragte sein? Oder wo liegen da so die Tretminen?
Ja, da gab es 2023 ein spannendes Urteil des Bundesarbeitsgerichtes. Das hatte ein Verfahren zu entscheiden, in dem ein Betriebsratsvorsitzender zugleich Datenschutzbeauftragter war Und die Datenschutzbehörde hat das Ganze moniert. Das Unternehmen hat dann gesagt, wir finden das aber richtig, wir wollen den behalten. Nee. Dann hat das Unternehmen wiederum, die Behörde wiederum gesagt, ja, aber wir teilen deine Meinung nicht. Wir erachten das als persönliche Unzuverlässigkeit, weil der Betriebsratsvorsitzende, der zugleich Datenschutzbeauftragter ist, kollidierende Interessen hat. Und wir sehen die Bestellung als unwirksam an und deswegen hast du keinen Datenschutzbeauftragten und deswegen drohen wir dir ein Bußgeld an. Das Unternehmen hat dann gesagt, oje, oje, dann lenken wir doch ein und bestellen unseren Datenschutzbeauftragten, der zugleich Betriebsratsvorsitzender war, ab. Und dagegen hat sich dann der Betriebsratsvorsitzende gewehrt. Das Ganze ging durch drei Instanzen, Arbeitsgericht, Landesarbeitsgericht bis zum BAG. Und das BAG hatte dann die Frage zu beurteilen, ob eine Interessenkollision zwischen Betriebsratsvorsitzenden und Datenschutzbeauftragten vorliegt. Und nachdem das Ganze in der DSGVO schon im Artikel 38 verankert ist, hat das BAG den Fall ausgesetzt, die Frage dem Europäischen Gerichtshof vorgelegt, der hat auch entschieden. Und das Ganze ging ans BAG zurück und das BAG hat dann auch entschieden und hat gesagt, ein Betriebsratsvorsitzender hat tatsächlich kollidierende Interessen mit einem Datenschutzbeauftragten und das ist unzulässig und deswegen war der Abberufung, der Widerruf rechtmäßig und deswegen ist der Betriebsratsvorsitzende zu Recht kein Datenschutzbeauftragter mehr gewesen. Und die Hauptargumentation war, und das ist eigentlich eine sehr treffende Antwort, die auch für andere Fallkonstellationen, wie von Ihnen erwähnt, mit IT-Sicherheitsbeauftragten, es gibt Compliance-Beauftragte, Revision oder auch Hinweisgeberschutz, Meldestellen, wo man immer diese Doppelfunktion vielleicht hat, dass niemand ein Datenschutzbeauftragter sein darf, der zugleich über die Mittel und Zwecke der Datenverarbeitung entscheidet oder auch nur mitentscheidet. Und das ist beim Betriebsratsvorsitzenden gegeben, weil er den Betriebsrat nach außen vertritt und weil der Betriebsrat selbst Daten verarbeitet, Arbeitszeitkontrolle, Anhörungen über Mitbestimmungsrechte. Und da hatte man die Kollision. Und die spannende Frage ist, ob das auch für normale Betriebsratsmitglieder gilt. Mhm. Sagte das BAG dazu nichts. Meine persönliche Meinung ist ja, weil auch der Betriebsratsvorsitzende ja nur Primus inter pares ist. Der ist eigentlich nur Klassensprecher, der darf nicht entscheiden. Das Betriebsratgremium entscheidet, die stimmen ab. Es gibt eine Mehrheit und alle Betriebsratsmitglieder stimmen ab und entscheiden mit und haben da eine tragende Rolle. Und auch jedes Betriebsratsmitglied verarbeitet selbst Daten im Sinne einer Sprechstunde, im Sinne der Ausschusstätigkeit oder bei anderen betriebsrätlichen Tätigkeiten. Deswegen meine persönliche Meinung, es wird wohl auch in Richtung normale Betriebsratsmitglieder gehen. Und Ihre Frage, wie es auch mit anderen Doppelrollen ist, kann man vielleicht unter diesem Aspekt ganz gut beantworten. Der typische IT-Sicherheitsbeauftragte oder CISO, der ist meiner Meinung nach auch, ich sag mal, gefährdet bei einer Interessenkollision, weil der auch alleine entscheidet, anders als ein Betriebsratsgremium, wo sich die Entscheidung auch noch auf mehrere verteilt und wo das BAG schon Probleme gesehen hat, wenn ich sogar alleine entscheiden kann und auch entscheide, dass beispielsweise sehr viele Logfiles anfallen, sehr viele Kontrollmaßnahmen anfallen, stimme ich ja als CISO sehr wohl über die Datenverarbeitung, Zwecke und Mittel mit. Und wenn ich erstmal sage, ich überwache total viel, ich schneide viel mit, ich mache Data Loss Prevention, ich mache alle möglichen Dinge, kann ich schlecht mich selber kontrollieren und sage, ui, das ist aber ein bisschen viel und ein bisschen gefährlich und eigentlich ist die Hälfte auch noch gut. Also sehe ich auch den Interessenkonflikt relativ auf der Hand. Ähnlich dürfte es bei Compliance-Beauftragten sein, die Datenschutzbeauftragte sind, weil auch Compliance-Beauftragte Untersuchungen durchführen müssen, sehr viel entscheiden, Interviews führen, Software swühlen und suchen gehen, Ermittlungen tätigen müssen und auch darüber die Zwecke und Mittel entscheiden und gerne mal eher mehr ermitteln, um Schaden vom Unternehmen abzuwehren und der Datenschutzbeauftragte eher sagen würde, halblang ist auch gut. Also hat man auch eine Interessenkollision. Bei der Revision ist es vielleicht ein bisschen anders, die hat andere Aufgaben, also jemand, der in der Revision arbeitet und Datenschutzbeauftragter ist, hätte man vielleicht weniger Konfliktpotenzial. Wir haben uns auch überlegt, ob ein Datenschutzbeauftragter auch Teil der Hinweisgeberschutzmeldestelle, der internen Meldestelle sein kann. Auch eher schwierig. Auf den Gedanken könnte man kommen, weil in der Gesetzesbegründung drinsteht, da ist doch der Datenschutzbeauftragte auch geeignet. Gerade bei kleinen Unternehmen halte ich dafür besonders gefährlich, weil auch die Aufgabe der Meldestelle diejenige ist, zu ermitteln, Untersuchungen durchzuführen, Interviews zu führen, zu entscheiden und damit ja auch über Zwecke und Mittel zu verfügen und zu entscheiden. Und auch da habe ich die typische Interessenkollision. Die Meldestelle will viel erforschen, ermitteln, rausbekommen. Der Datenschutzbeauftragte, die Hälfte reicht auch. Hätte man vielleicht auch so eine Interessenkollision die auf der Hand liegt. Und erst recht hat man die Interessenkollision, aber das ist sicherlich nicht so spannend, wenn ich eine Führungskraft bin, wenn ich auf der Leitungsebene bin, Geschäftsführer, IT-Leiter, da müsste ich mich ständig selber kontrollieren. Also da gibt es relativ viele Konfliktsituationen und das BAG-Urteil hat da schon sehr geholfen, das nochmal zu schärfen und zu konturieren und zu sagen, wo ein Konflikt doch tatsächlich vielleicht so nahe liegt, dass er zum Problem wird.
Vielleicht noch als zweiten und letzten Punkt die Frage, was ja auch immer wieder überlegt wurde, kann der oder die Datenschutzbeauftragte denn auch bei der Mitarbeitervertretung kontrollieren, schauen, was da läuft bei der Datenverarbeitung? Wie sieht es da aus?
Ich würde die Frage sogar noch ein bisschen umformulieren. Muss der Datenschutzbeauftragte die Mitarbeitervertretung kontrollieren? In Deutschland kommt man auf die Idee zu sagen nein, was historische Gründe hat, weil das BAG weit vor dem BDSG neu entschieden hat, dass der Betriebsrat einen betrieblichen Datenschutzbeauftragten nicht ohne weiteres akzeptieren muss. Wieso? Weil er vom Arbeitgeber bestellt ist, vielleicht typischerweise ein bisschen arbeitgeberlastig ist, vom Arbeitgeber ausgesucht, vom Arbeitgeber bezahlt und nicht unbedingt neutral ist und durch diese mögliche Arbeitgebernähe im Betriebsratsbüro vielleicht gar nicht so viel zu suchen hat. Das BAG sagte früher, das kann das Betriebsratsgremium quasi ablehnen und braucht dann so einen eigenen Mini-Datenschutzbeauftragten für die isolierte Betriebsratswelt. Die DSGVO ist aber, was das angeht, in den Artikeln 37, 38, 39 gar nicht national geöffnet. Und wenn man die drei genannten Artikel durchliest, gibt es da eigentlich auch keine sogenannte kontrollfreie Zone. Das ganze Unternehmen ist vom DSB zu betreuen, zu überwachen, zu beraten und natürlich auch der Betriebsrat. Aus meiner Sicht ist der Betriebsrat aus Sicht der DSGVO nur eine Abteilung mit sehr besonderen Aufgaben, Pflichten, Rollen, aber eben auch nur eine Abteilung innerhalb des Unternehmens, um die sich der Datenschutzbeauftragte genauso kümmern muss. Aber er hat ja nicht die Aufgabe, in die Akten reinzugucken, ein BEM-Verfahren wirklich anzugucken, sondern er muss ja nur die Prozesse, die Datenschutzabläufe im Betrieb des kontrollierenden Verfahrensverzeichnisses angucken. Also er kommt gar nicht so in die wirklichen Interne rein. Und außerdem, ja, neu geschaffene 79a Verfassungsgesetz, der 2021 ja ins Verfassungsgesetz reingerutscht ist, sagt auch, dass der DSB, wenn er den Betriebsrat kontrolliert, besondere Verschwiegenheitspflichten und auch Abwehransprüche gegenüber dem Arbeitgeber hat. Also ich persönlich denke, ein Datenschutzbeauftragter muss einen Betriebsrat kontrollieren, was aber nicht unbedingt heißt, in die Akten zu gucken, sondern die Prozesse abzusichern.
Ja, Herr Dr. Seck, herzlichen Dank für Ihre Antworten. Ich spreche jetzt mit Herrn Dr. David Bomhardt und Sie haben eben gerade über den Data Act gesprochen. Wenn man Datenschutzbeauftragte ist und sagt, Mensch, da ist schon wieder ein neues Datengesetz, was ist das denn? Data Act. Und da sind bestimmte Begriffe gefallen, die Sie dankenswerterweise für uns erklärt haben. Und zwar gab es da den Begriff des Datenzugangsanspruches. Vielleicht fangen wir mit dem mal an. Was verbirgt sich denn dahinter?
Der Data Act ist eine neue EU-Verordnung, steht also neben der DSGVO. Ist also zusätzlich zu beachten. Der hat eine weitere Reichweite als die DSGVO, denn der betrifft nicht nur personenbezogene Daten, sondern auch nicht personenbezogene Daten. Und der Datenzugangsanspruch ist eben eins der Instrumente des Data Act. Da gibt es also ein Recht des sogenannten Nutzers, in Zukunft vom sogenannten Dateninhaber, bestimmte Daten, sind sogenannte ohne weiteres verfügbare Daten, herauszuverlangen und nicht nur einfach herauszuverlangen, sondern das Ganze dann auch eben kontinuierlich und in Echtzeit. Ja, also da kommen also massive Pflichten auf die sogenannten Dateninhaber zu.
Und Sie hatten ja schon jetzt gesagt, auf den sogenannten Dateninhaber, da kommen also viele Begriffe auf einmal auf einen zu. Wie ist das geklärt? Und Sie haben uns dargestellt, dass das alles gar nicht so einfach ist, da das Gesetz vielleicht auch handwerklich nicht so ist, wie man sich das wünschen würde. Und trotzdem noch ein zweiter Begriff, damit man das zumindest mal gehört hat, und zwar die Datenlizenz. Was ist das denn auf einmal?
Also es ist völlig richtig, da hat der Gesetzgeber handwerklich nicht optimal gearbeitet und zusätzlich zu dem suboptimalen Gesetzestext gibt es auch eine sehr schlechte Übersetzung ins Deutsche. Das heißt, es wäre auch ein schwerer Beratungsfehler, nur den Data-Tag auf Deutsch zu lesen, sondern also einfach auf Englisch lesen zusätzlich. Es sind sehr viele Begriffe, die sind nicht sehr klar definiert. Das ist also jetzt hier, da wird der Rechtsanwender und die Rechtsanwenderin im Regen der Rechtsunsicherheit gelassen. Da hat der Gesetzgeber seine Hausaufgaben nicht gemacht. Und das ist jetzt eben was, was der Konkretisierung bedarf durch die Literatur und vor allem auch durch die Kommission und letztlich den EuGH, also die Gerichte. Und dieser Dateninhaber, ja, der muss also einerseits die Daten herausgeben, wenn Nutzer auf ihn zukommen, da Zugang verlangen. Andererseits braucht er für die Eigennutzung von bestimmten Daten in Zukunft eine vertragliche Grundlage. Das steht in 4 Absatz 13 Data Act drin. Ist der Dateninhaber künftig bei, ja, das ist jetzt sozusagen ein spezielles Datum, sind die ohne weiteres verfügbaren Daten, die nicht personenbezogen sind. Ja, für diese Daten braucht der Dateninhaber in bestimmten Fällen künftig eine vertragliche Grundlage. Und das könnten wir auch als Datenlizenz bezeichnen.
Ja, ganz herzlichen Dank erstmal. Ich weiß, dass man allein durch die Klärung dieser Begriffe das noch auf keinen Fall erschlagen kann. Sie haben es ja auch gesagt, man muss sich da mit auseinandersetzen. Und Sie haben auch dargestellt, dass es Ansätze gibt, wie kann man denn vielleicht dem Ganzen, ich nenne es mal so, entkommen, also mögliche Abwehrverfahren. Aber das können wir jetzt hier in der Kürze der Zeit nicht alles darstellen. Auf jeden Fall sollte man sich damit auch mal befasst haben. Und es wird ja für die Teilnehmenden hier der IDACON auch so die Folien geben, dass man sich das nochmal anschauen kann, nachlesen kann. Und herzlichen Dank dafür, dass Sie hier für das Statement zur Verfügung standen.
Dankeschön.
Ja, Eugen, am Ende des ersten Konferenztages der IDACON 2024 mal eine Frage an dich als einer der beiden Kongressleiter. Wie hast du das denn heute empfunden? Es waren ja wirklich, wenn ich selber zurückschaue, war es ja wirklich ein reiches Potpourri an Datenschutzthemen, angefangen von Herrn Will, der geschaut hat auf das Datenschutzjahr 2024, über Punkte, wie man Cloud-Dienstleister prüfen kann. Es wurde gesprochen über Interessenkonflikte. Sehr stark war das Thema der KI-Verordnung in verschiedenen Ausprägungen bis hin zum Data Act und was man damit eigentlich anfangen kann und soll. Vielleicht kannst du so deine Impressionen hier uns mitteilen. Was hast du besonders spannend gefunden oder wie hast du auch die Atmosphäre erlebt, das Interesse der Teilnehmenden?
Lieber Oliver, das tue ich sehr gerne. Ich denke, die meisten Datenschützerinnen und Datenschützer sind in dieses Jahr 2024 mit der Erwartung reingegangen, dass viele Fragestellungen und Probleme gelöst werden. Das ist in der Tat eingetreten rund um die DSGVO durch eine wahre Flut von EuGH-Entscheidungen. Die konnten nur in Auswahl angesprochen werden, weil es einfach zu viele sind. Also da ist eine deutliche Klärung eingetreten. Aber Datenschutz bleibt immer interessant. Das hat sich erneut bestätigt. Kaum ist das KI-Gesetz richtiger KI-Verordnung der EU verabschiedet. Schon müssen und können wir feststellen, da ergibt sich eine neue Flut an Fragestellungen. Und das war heute ein wesentliches Thema. Eine gewisse Betroffenheit, vielleicht auch da und dort Verdrossenheit, konnte ich bei manchen Teilnehmerinnen und Teilnehmern feststellen, was die Qualität der EU-Gesetzgebung angeht. Man würde sich deutlichere Klarheit wünschen, bessere, fassbarere Definitionen und dergleichen. Der politische Kompromiss steht vielen dieser Vorschriften auf der Stirn. Aber anders betrachtet, es sind hochinteressante, hochrelevante Fragestellungen von enormer wirtschaftlicher Bedeutung.
Und wir haben ja auch von Seiten der Aufsichtsbehörden wieder gehört, es werden weitere Handreichungen, Orientierungshilfen kommen. Es wird Unterstützung geben für die DSBs im Alltag, auch zu den neuen Fragestellungen hinsichtlich KI. Also bleibt es spannend Und man sollte aber da, muss da auch einfach am Drücker bleiben. Das Thema ist extrem dynamisch. Und was ist denn so dein Blick auf morgen, den zweiten Konferenztag? Was erwartet uns da?
Wir werden fortfahren mit dem großen Themenkreis künstliche Intelligenz, das Ganze anreichern um weitere Facetten. Wir werden reingehen in wichtige Spezialfragen der DSGVO. Spezial ist im rechtlichen Sinne gemeint, von großer praktischer Bedeutung. Schadensersatz, Auskunftsanspruch. Da scheint es mir so, dass die Rechtsprechung, insbesondere der EuGH, der da alles prägt, doch deutlich konturiert hat, wie jetzt die Ansprüche aussehen, wo ich aus der Sicht des Unternehmens gesprochen mit Ansprüchen rechnen muss. Und ich gehe davon aus, wir werden da sehr handfeste, praktische Ratschläge kriegen, auch im Sinne von Haftungsabwehr, Risikoabwehr. Denn das wird ja vom Datenschutzbeauftragten auch erwartet. Klar, er ist nicht die Rechtsabteilung, die hat ihren eigenen Job zu machen oder die Kanzlei, die das jeweilige Unternehmen betreut. Aber der DSB, die DSB, die müssen ja sehen, dass vor Ort alles so aufbereitet ist, dass dann im Ernstfall das Material zur Verfügung steht. Sei es um Auskünfte zu erteilen, sei es um sich gegen Schadensersatzansprüche zur Wehr zu setzen, mit Aussicht auf Erfolg.
Also wirklich wieder weiter. Viele spannende Themen, da freuen wir uns drauf. Und es gibt dann gleich noch eine Abendveranstaltung und auch dort werde ich dann unseren Sprecher um ein Statement bitten. Herzlichen Dank erstmal an dich, Eugen.
Ja, ich sage danke.
Herr Dr. Tissot, erstmal ganz herzlichen Dank für Ihren wirklich sehr guten Vortrag hier bei der Abendveranstaltung der IDACON 2024. Das hat mir nicht nur deshalb so gut gefallen, weil wir den gleichen Vornamen haben, sondern weil Sie wirklich unglaublich, wie Sie den ersten Konferenztag zusammengefasst haben, natürlich auf humoristische, kabarettistische Weise, aber wirklich sehr gelungen, kann ich nur empfehlen, mal was von Ihnen sich anzuhören, anzuschauen, sehr gut gelungen.
Dankeschön.
Jetzt ist es nun so, und das haben Sie ja heute auch erlebt, der Datenschutz ist schon etwas trocken, obwohl das ein oder andere Mal kann man auch bei Vorträgen schmunzeln, ganz besonders natürlich dann bei Ihrer Darbietung am heutigen Abend. Aber vielleicht haben Sie einen Tipp für die da draußen, die uns hören. Wie kann man denn möglichst viel Freude im Arbeitsalltag haben, wenn man Datenschützer und Datenschützer ist? Weil, wie gesagt, das Thema ist schon ganz schön hart.
Ja, andererseits, wer sich mit Datenschutz beschäftigt, verliert seinen Humor sicher nie. Weil bei allem, was er auf den Tisch kriegt, denkt er sich, das ist ja wohl ein Witz, oder? Ja. Ich mache eigentlich Comedy. Das muss man sich als jemand, der sich mit Datenschutz beschäftigt, immer fragen. Comedy, ja. Comedy-Sanktionen, Comedy-Abmahnungen, Comedy-Strafen, Comedy-Einwände.
Absolut. Man sollte also immer gucken, was... Wie kann man sozusagen aus dem Ganzen, und das machen Sie natürlich mit gelungenem Wortwitz, wie kann man aus dem Ganzen sozusagen doch noch eine lustige Seite gewinnen? An sich ist der Datenschutz natürlich eigentlich, und das sozusagen zu beruhigen der Gemüter, die sagen, Mensch, da macht jemand über unseren hehren Datenschutz, macht da. Es ist natürlich, wir wissen alle, es geht im Grunde der Sache, geht es schon um was sehr Wichtiges. Es geht um unsere Privatsphäre. Und Sie haben auch erzählt, ja Mensch, jetzt kriege ich auf einmal Werbung, die nicht mehr zu mir passt. Ne? Also man möchte eigentlich, dass es wirklich die Daten so genutzt werden, dass sie, dass man Mehrwerte daraus zieht und nicht, dass man irgendwie das Gefühl hat, hier, meine Daten werden missbraucht.
Mit Transparenz wäre schon viel getan, aber es geht halt nicht um Transparenz, sondern ums Transpirieren. Also man kommt gleich in Schwitzen. Und was ich heute mitgekriegt habe, wir haben halt nicht die Mentalität der Amis, die sagen, wir machen es einfach, wenn es jemand nicht passt, soll er klagen. Und da ist es mit eingepreist. Wir machen es auch nicht wie die Chinesen, die einfach sagen, wir kupfern alles ab, schert uns gar nichts, sondern wir sind halt die Europäer. Wir wollen es halt besonders schön und richtig und gut machen und ethisch. Und damit stehen wir uns gewaltig im Weg. Weil, wie ich heute erfahren habe, allein dieses Jahr 40 Urteile vom Europäischen Gerichtshof, 87 Gesetze gibt's, 21 werden diskutiert, 30 sind in Planung. Es gibt für jedes dieser Gesetze quasi eine Abteilung in Brüssel, die das ja irgendwie kontrollieren muss, ob das gemacht wird. Und wenn ich als Außenstehende mir das nur anhören, denke ich mir, seid ihr wahnsinnig? Das wird niemals gelingen.
Und deshalb ist es eben auch so schön, wenn man an einem Abend, und wie gesagt, ich habe mit allen Vortragenden hier gesprochen, habe alle Vorträge mir auch angehört. Soweit es ging durch das Forum, musste man sich ja dann entscheiden. Ich selber habe dann das mehr in Richtung KI und Data Act. Ich weiß gar nicht, wie haben Sie das denn gemacht? Sie haben wirklich aus allen Bereichen, konnten Sie was berichten. Ja. Sind Sie zwischendurch hin und her gehüpft oder haben Sie die Gabe der Bilokation? Wie haben Sie das gemacht?
Ich habe mir erlaubt, die Vorträge, in denen ich nicht drin war, mitschneiden zu lassen und mit doppelter Geschwindigkeit anzuhören.
Da bleibt waren die doppelt hängen. So gut.
Ja, waren die doppelt so gut. Und es war ja wirklich sehr unterschiedlich. Also bei KI ging es ja tatsächlich von der Definition, was KI überhaupt ist, bis zu den Manipulationsmöglichkeiten oder Gefahren, wo ich sage, jeder, der Science Fiction vor 30 Jahren gelesen hat, der hätte den Vortrag heute auch halten können, weil da war das schon alles diskutiert. Bis hin zu, und das ist meine Empfehlung für alle, die nicht dieses Jahr dabei waren. Für mich scheinen die wiederkommen deswegen gut, weil man kriegt hier Tipps und Tricks, wie man sich gegen diese ausufernde Gesetzgebung zur Wehr setzen kann. Und wie man entspannter schlafen kann, weil man weiß, ich kann die mit ihren eigenen Waffen schlagen, indem ich ihnen die Worte um die Ohren haue, die sie nicht sauber definiert haben.
Absolut, auch wieder bestens beobachtet. Gerade dieser Vortrag zum Thema Data Act, wo es darum ging, was sind Wege, dass ich aus dieser Nummer rauskomme? Ja. Und normalerweise ist ja genau umgekehrt, dass sie sagen, was muss ich tun, um compliant zu sein? Und da ging es darum, was muss ich machen, dass ich gar nicht in den Anwendungsbereich dieses neuen Gesetzes falle? Auch gute Tipps. Und ich denke, es lohnt sich, hierher zu kommen und ganz besonders natürlich auch, weil hier die Veranstalter sich immer was Schönes überlegen. Und ich glaube, das ist in abends auch und das ist in diesem Jahr auch ganz besonders gut gelungen.
Dankeschön.
Herzlichen Dank, Herr Dr. Tissot. Und ja wir...
Damit die Zuhörer merken, ich grinse über beide Backen, weil ich weiß, ich kann ja morgen wieder weg. Während mein Namensvetter Oliver Schoncheck, haben Sie den Scheck schon bekommen?
Ja,
der
natürlich.
Der muss die nächsten Tage auch noch da bleiben.
Ja. Ich mache das aber auch schon inzwischen über 20 Jahre. Sieht man mir an, oder?
Nee, Sie haben nicht mehr Haare als ich. Also, wir haben beide Grund, uns die Haare gerauft zu machen.
Das heißt, nach so vielen Jahren halte ich auch noch ein paar Tage aus.
Dann viel Erfolg, viel Glück und für alle, die sich das anhören, lasst euch nicht aus der Reserve locken, ganz im Gegenteil. Seht's mit einem lachenden Auge immer. Und vergesst bitte die Anwender nicht. Ich hatte heute das, wenn ich das als Schlusswort sagen darf, das Gefühl, dass der damit arbeitet, völlig aus dem Blick geraten ist. Es ist nur noch eine Frage zwischen Gesetzgeber, Rechtsanwalt, Kommissionen und Leute, die das Beste wollen und das Schlechteste daraus gemacht haben.
Absolut ganz wichtiger Hinweis, dass wir auf die eigentlich schauen, um die es geht, die Betroffenen. Das ist der Kern des Datenschutzes. Geht darum, die Menschen, die Inhaber, auch da gibt es diesen komischen Begriff, Inhaber der Daten sind, die zu schützen.
Ja, wenngleich, wenn Sie aufgepasst haben, nicht klar ist, wer der Dateninhaber eigentlich ist.
Genau, aber das ist nur beim Data Act so. Normalerweise im Datenschutz wissen wir es schon.
Sehr gut, dann.
Dankeschön. Danke.